Predige über die Geschichte vom verlorenen Sohn, da die meisten von uns sie sicher kennen, werde ich sie nicht vorlesen, sondern gleich anhand dieser Bilder besprechen. Sein Vater mit seinen zwei Söhnen, der eine, der Ältere, ist mehr arbeitsam, strebsam, der Jüngere hat mehr die Freiheit im Kopf, er möchte das Leben genießen und unabhängig sein. Eigentlich so die Gedanken, die auch heute weit verbreitet sind, Selbstverwirklichung, Selbstbestimmung, frei sein. Er bittet seinen Vater, ihm sein Erbe vor der Zeit auszuzahlen, denn normalerweise erhält man das Erbe ja erst dann, wenn der Vater tot ist. Eigentlich erklärt er mit diesem Wunsch seinen Vater frühzeitig für tot. Das heißt, eigentlich ist das Leben ohne dich ja viel besser als mit dir. Und er möchte sein Kapital selbst verwalten. Das Erstaunliche ist, dass der Vater ihm das auch gestattet.
Er gibt ihm das Erbteil, was ihm zusteht, obwohl er noch nicht tot ist. Jetzt wäre die Frage, was für ein Kapital haben wir denn zu verwalten? Ich denke, gerade als junger Mensch hat man ein enormes Kapital an Zeit. Ich meine, als alter Mensch auch noch, aber da ist das schon kleiner geworden. Ein anderes Teil unseres Kapitals ist sicher die Gesundheit oder die Kraft, das Geld, was ich habe, meine Ausbildung, die ich bekomme. All das sind Dinge, die wir verwalten können. Das Schlimme ist nur oft, dass wir einen tiefen Wunsch haben, unser Leben eigentlich ohne Gott zu leben. Natürlich mit seinem Segen, klar, aber letztlich doch ohne ihn, völlig frei und unabhängig. Wir haben die Gabe viel mehr lieb als den Geber. Und manchmal ist es gut, dass junge Leute noch nicht wissen, was auf sie im Leben zukommt, was sie mit ihrem Kapital machen werden. Er zieht dann los. Er hat sich jetzt von seinem Vater getrennt. Er geht seinen eigenen Weg und genau das ist die Definition von Sünde. Jesaja 53, Vers 6. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Wir gingen jeder seinen eigenen Weg. Ihn aber ließ der Herr treffen, unser aller Schuld. So geht es dann weiter später. Das heißt, seinen eigenen Weg gehen, genau das ist Sünde. Wenn Gott in deinem oder in meinem Leben schon an der zweiten Stelle steht, das wäre ja schon sehr viel, dann wäre das Sünde, weil er nicht an der ersten Stelle steht, wo er hingehört. Jeder von uns hat die tiefe Sehnsucht, ein Leben losgelöst von Gott zu führen. Und auch solche, die Christen sind, werden oft feststellen, dass diese innere Einstellung, eigentlich möchte ich lieber ohne ihn leben, auch bei ihnen von Zeit zu Zeit einmal durchschlägt. Er zieht ins Leben, um sein Glück zu machen. Die Frage ist nur, was brauche ich im Leben, um glücklich zu sein? Das würden junge Leute sicher anders beantworten als ältere, aber es wäre schon interessant. Junge Leute brauchen in erster Linie einmal Musik und dann brauchen sie natürlich einen Partner. Man braucht was zu trinken, möglichst Alkohol. Zigaretten sollte man sicher auch haben, wenn man alt genug ist, dann noch ein Fahrzeug dazu, um sich fortzubewegen. Hauptsache, es macht Spaß. Hauptsache, man hat eine schöne Clique um sich. Das Erstaunliche ist nur, dass einem das auf die Dauer nicht befriedigt. Und man möchte immer mehr davon haben, weil man merkt, eigentlich, das befriedigt mich nicht ganz, ich brauche es mehr vielleicht. Kommt dann die Befriedigung. Und dann kommt sie wieder nicht. Und dann braucht man noch mehr davon. Und so kommt man in manche ungute Entwicklung hinein. Der Goethe sagte mal in seinem Alter, als er einen Brief schrieb an seinen Freund, wenn ich alle glücklichen Stunden meines Lebens zusammenzähle, komme ich noch nicht auf 3 Tage. Und in einem seiner Stücke schrieb er, im Genuss verschmachte ich vor Begierde. Das heißt, ich möchte genießen, aber ich muss immer mehr genießen und es befriedigt mich nicht. Der Mensch ist so geschaffen, dass ihn letztlich nur Gott befriedigen würde. Und deshalb merkt er in allem anderen, dass ihn das nicht befriedigt, obwohl es sicher eine Zeit lang viel Spaß machen kann. Irgendwann hat er sein Kapital ausgegeben. Am Anfang dachte er, es ist fast grenzenlos, es war so viel. aber es wurde immer weniger und schließlich war es verbraucht. Die Freunde, die er hatte, erwiesen sich in der Not nicht mehr als Freunde, sie konnten ihm auch nicht helfen. Und schließlich war er ganz alleine und fertig. Es ist erstaunlich, dass Menschen, gerade auch wenn sie mit anderen viel zusammen gefeiert haben, viel gemeinsam unternommen haben, feststellen, im Kern meines Wesens bin ich doch ganz alleine. Nun geschieht genau das, wovor er fliehen wollte. Er wollte nämlich unabhängig sein, er wollte sich von niemand etwas sagen lassen. Er wollte sein eigener Chef sein. Da er aber nichts mehr hat, geht er jetzt zu anderen Leuten und bettelt sie an. Das tun ja auch heute viele Jugendliche, die zum Beispiel Rauschgift nehmen. Sie betteln Leute um Geld an. Oder wenn sie das nicht tun wollen, dann klauen sie das Geld gleich, ohne die Leute zu fragen. Andere sind auch am Ende und sie betteln andere ein bisschen um Liebe an, ein bisschen um Anerkennung an, ein bisschen um Trost. Es ist erstaunlich. Er wollte unabhängig sein und fängt an, abhängig zu werden. Das geschieht eigentlich immer in einem Leben ohne Gott. In irgendeiner Weise wird man abhängig. Der eine wird abhängig von seiner Arbeit, der andere vom Alkohol, ein anderer vom Nikotin, ein anderer von irgendeinem Lebenspartner, dem er fast hörig folgt, ein anderer vom Fernsehen. Es gibt sehr viele Formen der Abhängigkeit. Aber ein Leben ohne Gott verspricht Freiheit und führt immer in irgendeine Abhängigkeit hinein. Schließlich landet er bei den Schweinen. Das hätte er sich sicher nie träumen lassen, dass er als Sohn eines hochgestellten Herrn mal bei den Schweinen landet. Ich sagte vorhin schon, dass es für manchen ganz gut ist, dass er nicht weiß, was aus seinem Leben alles noch wird, in welche Tiefen das hinunterführt. Es gibt ein Stück von George Orwell, das heißt Die Farm der Tiere. Da wird eine Revolution beschrieben, die die Tiere durchführen, um ihren Herrn abzuschaffen. Das gelingt ihnen auch, sie können ihn verjagen und wollen jetzt ein Paradies für Tiere aufbauen, in dem alle Tiere gleich sind. Es geht einige Zeit so, aber dann haben sie eine Riesenparole an die Wand geschrieben, alle Tiere sind gleich, aber eines Morgens wachen sie auf und es steht doch tatsächlich darunter, aber einige sind gleicher. Das haben die Schweine darunter geschrieben, denn sie haben inzwischen die Diktatur an sich gerissen, haben sich bissige Hunde zugelegt und tyrannisieren alle anderen Tiere und verwalten jetzt diese Farm selbst. Am Ende feiern dann die Schweine mit den vertriebenen Menschen ein Fest, sie betrinken sich gemeinsam und der George Orwell schließt dann mit dieser Feststellung, man konnte nicht mehr feststellen, was Mensch und was Schwein war. Das ist natürlich eine bewusste Aussage, dass sich der Mensch auf eine solche Stufe herabbewegen kann, dass er anfängt, tierisch zu werden oder zu sein. Ein Freund von uns saß in Frankfurt einmal in der Sauna und dort waren auch führende Wirtschaftler dieser Stadt zugegen. Und er sagte, als ich das Gespräch hörte, worüber sie sprachen, erschrak ich zutief. Denn es bewegte sich genau auf der Ebene, die hier in diesem Bild angedeutet ist. Und wenn man viele Montagsgespräche in Schulen oder Firmen beobachtet oder hört, ist es genau die Ebene, die hier angedeutet ist. Viele Witze, viele nette Unterhaltungen bewegen sich ausschließlich auf dieser Ebene von diesem Bild von Tieren. Wir können also sehr tief hinuntergeraten, ohne es vorher zu wissen. Wir möchten frei sein, aber wir kommen in den Dreck hinein, in einen größeren Schlamassel, als er vorher war. Politisch sieht man das jetzt zum Beispiel im Iran. Man möchte die eine Abhängigkeit loswerden und ist in eine umso größere offensichtlich hineingeraten und weiß nicht weiter. Dort hat er sehr viel Zeit, über sich nachzudenken. Das ist manchmal gut, über sich nachzudenken. Er hört auf, den anderen die Schuld zu geben, er verurteilt nicht seine falschen Freunde, er geht nicht zu einem Psychotherapeut, um die Vergangenheit in seiner Kindheit durchleuchten zu lassen, was wohl schuld ist für diesen Weg. Er gründet keine solidarische Gewerkschaft der von Schweinebesitzern Unterdrückten. Er predigt nicht Gewalt, um sich neu zu befreien. Es heißt in der Bibel ganz schlicht, Er ging in sich. Das heißt, er überlegte, was habe ich eigentlich falsch gemacht? Und er stellt dabei fest, eigentlich würde es mir bei meinem Vater viel besser gehen. Ich finde das schön, wenn Menschen eine Erinnerung an Gott bekommen und feststellen, eigentlich könnte es mir bei Gott wahrscheinlich viel besser gehen als im Moment. Und er fasst einen festen Entschluss. Er sagt, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Das heißt, er erkennt seine Lage, er gibt nicht anderen die Schuld, sondern sucht sie nur bei sich selbst und sagt, ich will zurückgehen zu meinem Vater. Er macht sich dann auch tatsächlich auf den Weg. Und das unterscheidet ihn von vielen unter uns. Viele unter uns erkennen nur ihr Elend. Ich könnte mir vorstellen, dass hier in Oberzhausen und in der Umgebung viele Tränen jeden Tag geweint werden, auch abends, weil Menschen einfach in ihrem Elend sind. Aber nicht jeder, der dort weint über sich selbst oder seine Umstände, macht sich tatsächlich auf, um zu dem Vater zu gehen, der ja Gott praktisch symbolisch darstellt und sich von ihm erneuern und trösten zu lassen. Dieser junge Mann macht sich auf, er tut konkrete Schritte, um zu seinem Vater zurückzukommen. Er hat sich eine Rede zurechtgelegt, er will sagen, Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir, vergib mir und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein, mach mich zu einem Tagelöhner. Er läuft seinem Vater entgegen, aber der Vater sieht ihn und kommt ihm entgegen. Wenn wir zurückkehren wollen zu Gott, sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Unser Rückweg zu Gott muss bedeuten, mit Jesus Christus zu leben. Das Schöne ist, dass die letzten Schritte der Vater ihm entgegenkommt. Es heißt, dass er ihn sah, sehr Erbarmen fühlte, er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Das heißt, der Vater ist hier aktiv. Der Sohn geht ein ganzes Stück des Weges alleine, aber dann kommt ihm der Vater entgegen. Und das möchte ich dir auch sagen, vielleicht ist unter uns jemand, der sozusagen auf dem Rückweg zu Gott ist, auf der Suche nach Gott. Ich möchte dir sagen, Gott kommt dir schon entgegen. Er sieht dich, wo du bist, und er möchte mit dir Gemeinschaft haben, um seine Liebe zu dir auszudrücken. Hier sind 5 Verben angegeben, 5 Tätigkeitsworte. Er sah ihn, er fühlte Erbarmen, er lief hin, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. 5 in der Bibel ist die Zahl der Gnade, dass Gott sich zu uns wendet, um uns seine Liebe ganz deutlich zu machen. Die Liebe zeigt seine Umarmung. Ein Wort fehlt in dieser Begrüßung, was wir vielleicht erwartet hätten, und zwar das Wort siehste. Wusstest nicht schon immer, dass du Schiffbruch erleiden würdest? Jetzt kannst du sehen, ich wusste doch weiter als du. Schön, dass du wieder da bist. Mal sehen, was wir aus dir, aus diesem Wrack machen können. Das sagt der Vater aber nicht. Der sagt überhaupt nichts dieser Art, sondern er umarmt ihn und drückt ihm vorbehaltlos seine Liebe aus. Auch Jesus, wenn er mit Sündern zusammenkam, hatte eigentlich mit keinem einzigen geschimpft, soweit ich mich erinnern kann. Er war nie entsetzt über ihre Sünde, sondern hat ihnen vergeben, hat sie angenommen oder auch vielleicht mal ein Wort gesagt. Wo er geschimpft hat, das waren eigentlich die Leute, die sagten, wir brauchen keine Vergebung. Bei denen hat er etwas kräftigere Worte verwendet oder auch bei seinen Jüngern ab und zu mal, um sie vor irgendeiner Dummheit zu bewahren. Aber wenn Sünde da war, hat er gewöhnlich diese Leute angesprochen und geliebt. Sie feiern dann tatsächlich ein schönes Fest. Jetzt mit dem Vater, er bekommt neu ein Kleid geschenkt, Schuhe und einen Ring. Das heißt, er wird wieder als Sohn angenommen. Er wird nicht zu einem Tagelöhner gemacht, sondern zu einem Sohn und erlebt eine wunderbare Gemeinschaft mit Gott. Wahrscheinlich wird er feststellen, dass dieses Fest hier ihm viel mehr Freude macht, als das, was er vorher mit den Mädchen und seinen Freunden gefeiert hat, wo er eigentlich nur viel Spaß hatte, aber wenig Freude. Es ist oft ein Unterschied, ob man Freude im Herzen hat oder nur Spaß. Spaß befriedigt auf die Dauer nicht, Freude erquickt. Gott schenkt Freude. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass zwischen dem letzten und diesem Bild noch eine Badewanne war. Das heißt, er roch ja nach Schwein und musste wahrscheinlich, ehe er neu angekleidet wurde, sich erst etwas wieder zurecht machen. Das heißt, Jesus nimmt uns so an, wie wir sind. Er sagt, wer zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus. Aber dann verändert er uns. Er schenkt uns ein Kleid seiner Gerechtigkeit, seiner Vergebung. Der Ring war Zeichen, dass er wieder Erbe war als Sohn. Und die Schuhe an den Füßen unterschieden ihn von einem Sklaven oder einem Tagelöhner. Er war wieder voll eingesetzt und freute sich sehr darüber. Der Vater sagte, dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gerettet, gefunden worden. In der Zeit, wo wir ohne Christus leben, bezeichnet Gott unser Verhältnis zu ihm als tot. Und wenn wir zum Glauben kommen an Christus, sagt er, wir sind lebendig geworden. Wir haben ewiges Leben empfangen. Der zweite Sohn, der dann von der Arbeit nach Hause kommt abends, ist entsetzt. Sagt, was, so einem Lump feierst du ein Fest und mir hast du sowas noch nie getan? Dieser zweite Sohn ist eigentlich das Bild eines Selbstgerechten, der kein Verständnis dafür hat, dass Gott Sünde annimmt, um ihr Leben neu zu ordnen. Er kennt nur Arbeit und den Stolz auf seine Leistung und seine saubere Persönlichkeit. Und eigentlich könnte man sagen, hier fängt die Geschichte von dem verlorenen Sohn wieder von vorne an. Denn dieser zweite Sohn, der lebt zwar bei seinem Vater, aber er ist innerlich von ihm ganz weit entfernt, denn er hat die Liebe seines Vaters nicht verstanden. Wenn wir uns jetzt nochmal überlegen, in welchen Stufen das Ganze bergab und wieder aufwärts führt, ist das sicher ganz interessant. Es geht 5 Stufen bergab und dann wieder 5 Stufen bergauf. Die erste Stufe bergab ist die, er will unabhängig sein. Die zweite, er löst sich los, er geht weg. Die dritte, er gibt das Kapital mit falschen Freunden aus. Die vierte, er gerät in eine neue Abhängigkeit, die er nicht wollte, aber die er nicht vermeiden kann. Die fünfte, er ist verzweifelt bei den Schweinen, er ist sozusagen am Tiefpunkt. Dort geht er in sich, macht sich auf, wird von seinem Vater angenommen und bekennt ihm seine Sünde. Er wird wieder als Sohn eingesetzt und feiert ein Freudenfest mit dem Vater. Die Stufen alleine kann er alle selbst gehen, dazu braucht er niemand. Aber die Stufen bergauf, wie viele kann er da alleine gehen? Eigentlich nur die ersten 2,5. Er kann sich in sich gehen, er kann sich aufmachen. Aber dass der Vater ihn annimmt, das kann er schon nicht mehr machen. Er kann zwar noch seine Sünde bekennen, das kann er, aber der Vater muss ihn annehmen, das heißt, er muss ihm entgegenkommen, um ihm zu helfen. Und auf dieser dritten Stufe hier, Annahme, könnte man eigentlich das Kreuz Jesu hinschreiben, hinmalen. Dort begegnet uns Gott mit der Vergebung, die wir durch Jesus haben. Und wenn er uns wieder als Sohn, als Kind annimmt, weil wir Christus kennenlernen, kann ich das nicht tun, sondern ihm nur dafür danken. Danke, dass du mich annimmst. Und dass er uns eine Zukunft schenkt mit einem himmlischen Freudenfest, dafür kann ich auch nichts, das ist ausschließlich sein Werk. Wenn wir das soweit verstanden haben, dann wäre die Frage, wo bist du eigentlich in dieser Entwicklung? Bist du auf der linken Seite, wo es noch bergab geht, wo du vielleicht noch dein Lebenskapital genießt und sagst, ich gestalte das alles alleine, ich brauche eigentlich niemand? Oder bist du vielleicht im Moment verzweifelt und weißt nicht weiter und fängst an, in dich zu gehen, um zu fragen, wie sieht diese neue Lebensgemeinschaft mit Gott aus? Bist du schon auf dem Rückweg? Hast du dich schon aufgemacht? Oder bist du schon sicher, dass Gott dich angenommen hat durch Christus? Ich weiß nicht, wo du bist, aber auf einer dieser Stufen wirst du sein. Übrigens, das Schöne ist, es braucht nicht jeder bis an den tiefsten Punkt herunterzugehen. Mancher kehrt auch schon auf der zweiten Stufe um oder auf der dritten und sagt, ich merke, dass mein Leben ohne Jesus falsch ist, ich möchte mit ihm leben. Und so brauche ich nicht auf die tiefste Talsohle dieser Entwicklung zu kommen, sondern kehrt schon vorher um. Ich weiß nicht, wo du bist, aber es wäre schön, wenn dir das persönlich klar würde und vielleicht hast du Freude, dein Leben Christus weitergehend oder auch ganz neu anzuvertrauen.